Hallo Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge One More Time. Ich weiß, lang, lang ist her, aber ich habe mir jetzt nochmal die Zeit genommen, um eine neue Podcast-Folge für euch aufzunehmen und ich werde diesmal keine Versprechung machen, dass wöchentlich oder monatlich eine Folge online kommt. Ich werde nämlich lediglich eine Folge aufnehmen können, wenn die Zeit dafür da ist. Und jetzt gerade ist zwar auch keine Zeit dafür da, aber ich habe mir diese Zeit genommen, um diesen Podcast fertig zu machen. Gerade weil sehr viele neue Dinge in verschiedenen Fällen aufgerollt werden. Unter anderem auch zu dem Snapchat-Mord. Dazu habe ich dann ein Update auf meinem Instagram-Profil One More Time gegeben. Da bekommt ihr auch immer die neuesten Updates und auch alle Bilder zu den Stories, die ich euch hier erzähle. Und ja, auch in dem Fall, in dem es heute geht, gibt es ein Update und deswegen habe ich mir gedacht, passt dieser Fall doch perfekt und heute geht es um den Fall Tupac Shakur. 16. Juni 1971. Lee Sam Parrish Crocs wird in East Harlem, Manhattan zur Welt gebracht. Nur etwa ein Jahr nach seiner Geburt wird Lee Sams Name in Tupac Amaru Shakur umbenannt. Tupac wächst zunächst mit seiner Halbschwester bei seiner Mutter Afeni Shakur auf. Afeni war eine Bürgerrechtlerin und Aktivistin der afroamerikanischen Black Panther-Bewegung. Seine Jugend war durch Armut und häufige Umzüge geprägt. Sein Stiefvater wurde nach einem Banküberfall zu 60 Jahren Haft verurteilt, als Tupac gerade erst einmal 15 Jahre alt war. 1986. In diesem Jahr war Tupac bereits 15 Jahre alt. Seine Mutter zog mit den Kindern nach Baltimore in eine zum Großteil weiße bürgerliche Nachbarschaft. Tupac besuchte hier die Baltimore School of Arts. Dort kam er zum ersten Mal in Berührung mit dem Rap. Er belegte dort Kurse in Literatur und Ballett und spielte außerdem Theater. Zu diesem Zeitpunkt fing er damit an zu rappen. Diese Jahre bezeichnete er als die glücklichsten seines Lebens, obwohl er aufgrund seiner Herkunft hier immer ein Außenseiter war. Er ist fasziniert vom Gefühl, auf der Bühne zu stehen und zu schauspielern. Er spielte dort Rollen wie den Nussknacker und lernte dort Jada Pinkett, heute bekannt als die Ehefrau von Will Smith, kennen. Laut Aussagen waren sie beste Freunde. 1988. Laut Tupac selber der entscheidende Punkt, in dem er auf die schiefe Bahn geriet. Aufgrund einer Jobsuche entschied sich Afeni zu einem Umzug nach San Francisco in eine Stadt namens Marin City. Somit wurde Tupac wieder entwurzelt und musste die Schule abbrechen. In den Ghettos von Oakland kam er dann das erste Mal in Kontakt mit Drogen und der Kriminalität. Er schaute zu den erfolgreichsten Zuhältern und Drogenhändlern seines Viertels auf und versuchte sich auch selbst im Drogenhandel. Zeitgleich lernte er jedoch auch die Leute aus einem Musikgeschäft kennen, die ihm dann zu der Rap-Gruppe Digital Underground bekannt machten. Mit einem Auftritt in dem Digital Underground-Titel Same Song machte er auf sich aufmerksam und erhielt seinen ersten Solo-Plattenvertrag bei der Firma Interscope Records. 1991. In diesem Jahr veröffentlichte Tupac sein erstes Album Tupacalize Now. Zwei Jahre später dann sein nächstes Album. Neben seiner Musik war er auch als Schauspieler tätig. Seine erste Rolle hatte er in dem Film Nothing But Trouble. 1992. In einem neuen Film, Poetic Justice, an der Seite von Janet Jackson, spielte Tupac seine neue Rolle und erhielt jede Menge positive Kritik für seine schauspielerische Leistung. Am 30.10.1992 ereignete sich in den Oakland Hills jedoch ein Raubüberfall. Tupac wurde während seines Treffens mit einem Freund von einer Gruppe bewaffneter Männer angegriffen und angeschossen. Die Täter versuchten, ihn auszurauben. Tupac und sein Freund wurden von einem Auto aus angehalten. Die Täter forderten Geld und Wertgegenstände. Tupac weigerte sich jedoch, diese abzugeben und wurde daraufhin angeschossen. Diese Verletzung verletzte ihn schwer, war jedoch nicht lebensbedrohlich. Allerdings hatte dieser Vorfall weitere Auswirkungen auf Tupacs Leben und seine Karriere. In der Zeit danach fühlte er sich unsicher und paranoid. Dies war ein großer Faktor zu seinen Ansichten in Bezug auf seine künstlerische Arbeit und seine politischen Ansichten. Am 22.09.1992 gründete er dann eine Hip-Hop-Gruppe mit dem Namen Thug Life. Zu dieser Gruppe gehörten ebenfalls andere große Rapper. Die Gruppe war bekannt für ihre Musik, die oft soziale und politische Themen ansprach und für die Verwendung des Begriffes Thug Life, der für The Hate You Give Little Infants Fucks Everybody stand. Eine Botschaft, die auf die Auswirkungen von sozialen Ungerechtigkeiten hinwies. 1993. In diesem Jahr veröffentlichte Tupac sein zweites Album. In diesem Album ist einer seiner bekanntesten Songs Keep Your Head Up und I Get Around. Am 1.3.1993 wurde Tupac wegen Körperverletzung angeklagt. Er und einige Mitglieder seiner Begleitung wurden beschuldigt, einen Mitarbeiter des örtlichen Musikers Chauncey Wynn in einem Hotel in Michigan angegriffen zu haben. Dieser Vorfall begann angeblich mit einem Streit um einen Konzertvertrag. Tupac und seine Begleiter sollen Wynn und dessen Mitarbeiter im Hotelzimmer angegriffen und verprügelt haben. Wynn behauptete, Tupac habe ihn mit einer Baseballschlägerähnlichen Waffe bedroht und seine Begleiter hätten ihn geschlagen. Die Anklage gegen Tupac und seine Begleiter lautete auf schwere Körperverletzung. Am 7.11.1993 war Tupac in einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Musikproduzenten namens Alan Hutchins verwickelt. Dieser war Teil des Hip-Hop-Duos The Hutchins Brothers. Die Brüder hatten Regie bei einem Rap-Music-Video geführt. Tupac und einige seiner Freunde näherten sich Hutchins im Einkaufszentrum und verwickelten ihn in einen Streit. Tupac schlug ihn angeblich und verletzte ihn. Dies führte zu einer Anklage wegen Körperverletzung. 1994. Tupac nahm zum ersten Mal Kontakt zu seinem leiblichen Vater Billy Garland auf. Die beiden hatten lange Zeit keinen Kontakt miteinander gehabt, aber Tupac suchte schließlich nach seiner Herkunft und versuchte, Beziehungen zu seinem Vater und anderen Familienmitgliedern aufzubauen. Im Juli 1994 wurde er in dem Fall aus 1993 bezüglich der Körperverletzung am Musiker Sean Wynn freigesprochen, nachdem er argumentiert hatte, dass er aus Notwehr gehandelt habe. Dieser Vorfall war jedoch nur einer von vielen rechtlichen Problemen, mit denen Tupac während seiner Karriere konfrontiert war. Am 26. September 1994 veröffentlichte Tupac das Album Thug Life Volume 1. Es war das einzige Studioalbum der Hip-Hop-Gruppe Thug Life. Am 30. November 1994 wurde Tupac in New York City angeschossen. Der genaue Hintergrund und die Umstände dieses Vorfalls sind immer noch Gegenstand von Spekulationen und Kontroversen. Es gibt mehrere Theorien darüber, warum Tupac an diesem Tag angeschossen wurde, aber keine davon ist definitiv bestätigt. Eine der gängigsten Theorien ist, dass der Vorfall im Zusammenhang mit einer angespannten Rivalität zwischen der Ostküste und der Westküste im Hip-Hop-Bereich stand, die als East Coast-West Coast Rivalry bekannt ist. Tupac hatte in der Vergangenheit Konflikte mit einigen Rappern und Persönlichkeiten an der Ostküste und es wird vermutet, dass diese Rivalitäten zu dem Angriff beigetragen haben könnten. Es gibt auch andere Theorien, die darauf hinweisen, dass der Vorfall möglicherweise mit persönlichen Konflikten oder finanziellen Streitigkeiten in Verbindung stand. Tupac überlebte den Angriff, aber dieser Vorfall hatte erhebliche Auswirkungen auf sein Leben und seine Karriere. Er wurde 4-mal von den Kugeln getroffen. Im rechten Oberschenkel, in der Leiste, in den Hoden und in die Hüfte. Es wird oft als ein Wendepunkt in seiner Biografie betrachtet, der zu weiteren Kontroversen und rechtlichen Problemen führte. Während seiner Genesung wurde Tupac wegen Körperverletzung an Alan Hutchins schuldig gesprochen und zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt. Dieses Urteil wurde teilweise durch seine Inhaftierung nach dem Anschlag in New York City im selben Jahr abgegolten. Die Verurteilung und die sich daraus ergebenden Haftzeiten trugen zu den rechtlichen Schwierigkeiten bei, mit denen Tupac während seiner Karriere konfrontiert war. Während seiner Zeit im Gefängnis begann Tupac mit dem Schreiben von Gedichten und Liedern, die später auf seinem Album Me Against the World erscheinen sollten. 1995. Es kommt zu einer Anklage wegen sexuellem Missbrauchs. Diese Tat sollte sich im November 1993 in einem Hotelzimmer in New York City ereignet haben. Er und einige seiner Freunde wurden angeklagt, in seinem Hotelzimmer eine Frau vergewaltigt zu haben. Am 30.03.1995 wird Tupac hierfür zu einer Gefängnisstrafe von 4,5 Jahren verurteilt. Diese Haft verbüßte er in New York. Während seiner Zeit im Gefängnis arbeitete er an seiner Musik und schrieb Texte, was schließlich zu einer Veröffentlichung des Albums Me Against the World führte, das am 14.03.1995 herauskam. Mit diesem Album gelang es Tupac tatsächlich zu einem großen Durchbruch. Es erreichte Platz 1 der Billboard 200 und wurde das erste Album, das von einem inhaftierten Künstler auf Platz 1 landete. Es wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt und zeigte seine künstlerische Tiefe. Es erhielt 1995 eine Grammy-Nominierung für das Best Rap Album. Im Herbst 1995 wird Tupac jedoch auf Kaution während des Berufungsverfahrens freigelassen, nachdem eine Plattenfirma Death Row Records die Kaution hinterlegt hatte. Nach seiner Freilassung trat er dem Plattenlabel bei. Hier begann er eng mit Dr. Dre und Suge Knight zusammenzuarbeiten. 1996. Am 13. Februar 1996 veröffentlichte Tupac sein bahnbrechendes Doppelalbum All Eyes on Me. Dieses Album war ein kritischer und kommerzieller Erfolg und festigt seine Position als einer der führenden Künstler im Rap. Das Album war ein großer kommerzieller Erfolg und enthielt einige seiner bekanntesten Hits wie California Love und How Do You Want It. Tupac war weiterhin in Kontroverse verwickelt, darunter Konflikte mit anderen Rappern und Medien. Sein öffentlicher Auftritt und seine Musik wurden oft von den Medien angegriffen. Die Rivalitäten zwischen der East Coast und der West Coast im Hip-Hop-Bereich dauerte an und Tupac war weiterhin in diese Auseinandersetzungen involviert. Dennoch setzte Tupac seine Schauspielkarriere fort und trat in dem Film Bullet auf, der 1996 veröffentlicht wurde. Im April 1996 wurde Tupac nach einer Schlägerei in einem Hotelzimmer in Los Angeles erneut verhaftet. Er verbrachte einige Tage im Gefängnis, bevor er auf Kaution freigelassen wurde. Im November 1996 veröffentlichte Tupac unter dem Pseudonym Machiavelli das Album The Dawn Killuminati – The Seven-Day Theory. Das Album wurde nach seinem Tod veröffentlicht und enthielt einige dunkle und reflektierende Songs. Kommen wir zu dem 7.9.1996. Am 7. September 1996 besuchte Tupac Shakur das MGM Grand Hotel in Las Vegas, Nevada, um den Boxkampf zwischen Mike Tyson und Bruce Seldon anzusehen. Tupac war ein enger Freund von Mike Tyson und hatte schon in der Vergangenheit Boxkämpfe mit ihm besucht. Nach dem Kampf verließ Tupac das Hotel und begab sich in einem Konvoi von Autos auf dem Weg zu einer Veranstaltung in den Club 662, der sich im Besitz von Death Row Records befand. Während der Fahrt zum Club wurde Tupac Shakur und sein Fahrer Suge Knight in einem schwarzen BMW 750 IL einer Schießerei angeschossen. Die Schießerei ereignete sich um 23.25 Uhr auf der Kreuzung von Flamingo Road und Covell Lane in der Nähe des MGM Grand Hotels und Casino. Tupac erlitt einige Schusswunden. Darunter wurde sein rechter Lungenflügel getroffen. Dies führte zu schweren inneren Verletzungen. Eine weitere Kugel traf sein Becken und weitere Schüsse trafen seine Hände und seinen rechten Oberschenkel. Sein Fahrer Suge Knight wurde ebenfalls angeschossen und erlitt eine Verletzung am Kopf. Ob Tupac und Suge sich gewehrt haben, bleibt bis heute umstritten. Einige Berichte deuten darauf hin, dass sie möglicherweise versucht haben, sich zu verteidigen oder vor den Schüssen in Deckung zu gehen, während andere Berichte besagen, dass sie während des Angriffes möglicherweise keine Gelegenheit hatten, sich aktiv zu verteidigen. Suge, der den Angriff überlebt hatte, hat im Laufe der Jahre verschiedene Aussagen zu dem Vorfall gemacht. Seine Aussagen haben sich im Laufe der Zeit geändert und waren oft widersprüchlich. Der Notruf nach der Schießerei, bei der Tupac und Suge angeschossen wurden, wurde von einer Frau namens Violetta Vallis abgesetzt. Violetta Vallis war die Mutter von Rapper Christopher, The Notorious Big Wallace, der ebenfalls in der Rivalität zwischen der Ostküste und der Westküste im Hip-Hop involviert war. Violetta war zufällig in der Nähe des Tatorts, als die Schießerei stattfand. Sie sah das Chaos und die Verletzungen und setzte den Notruf ab, um medizinische Hilfe anzufordern. Ihr Anruf führte dazu, dass Tupac und Suge ins Krankenhaus gebracht wurden, um behandelt zu werden. Die genaue Uhrzeit, zu der der Krankenwagen ankam, ist nicht in allen Einzelheiten dokumentiert und variiert je nach Quelle. Einige Berichte deuten darauf hin, dass der Krankenwagen relativ schnell nach der Schießerei am Tatort eintraf, um Tupac und Suge ins Krankenhaus zu bringen. Andere Berichte legen nahe, dass es möglicherweise eine gewisse Verzögerung gab, bis die Rettungsdienste eintrafen. Tupac Shakur wurde nach der Schießerei ins Universal Medical Center auf Thousand Nevada in Las Vegas eingeliefert. Nach seiner Ankunft im Krankenhaus wurde er sofort medizinisch versorgt. Im Krankenhaus wurden sofort Notfallbehandlungen durchgeführt, um sein Leben zu retten. Er wurde operiert, um die Kugeln zu entfernen und die Verletzungen zu behandeln. Sein Zustand war äußerst kritisch und er wurde auf die Intensivstation verlegt. Während Tupac im Krankenhaus war, befanden sich verschiedene Personen an seiner Seite, darunter Freunde, Familie und Angehörige. Einige der Personen, die während seiner Zeit im Krankenhaus bei ihm waren oder ihm nahestanden, waren Suge Knight. Suge, der Fahrer des Fahrzeuges, in dem Tupac während der Schießerei war, war ebenfalls im Krankenhaus anwesend, um bei ihm zu sein. Freunde und Mitarbeiter. Es wird angenommen, dass einige enge Freunde, Mitarbeiter und Mitglieder seines Umfelds im Krankenhaus waren, um ihn zu unterstützen und bei ihm zu sein. Familienmitglieder. Tupacs Familie, darunter seine Mutter Afeni Shakur, war wahrscheinlich ebenfalls im Krankenhaus, um bei ihm zu sein und Unterstützung zu leisten. Ärzte und medizinisches Personal. Das medizinische Personal im Krankenhaus kümmerte sich um Tupac und unternahm alles, um sein Leben zu retten und seine Verletzungen zu behandeln. Tupacs Verletzungen waren jedoch so schwerwiegend, dass er trotz der medizinischen Bemühungen 6 Tage später, am 13. September 1996, seinen Verletzungen erlag und verstarb. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wer für den Angriff verantwortlich sein könnte und warum er stattgefunden hat, aber keine davon wurde definitiv bestätigt. 16.09.1996. Tupac Shakurs Beerdigung fand am 16. September 1996 statt. Die Zeremonie wurde in Los Angeles, Kalifornien abgehalten. Es war eine private Beerdigung, zu der nur enge Freunde, Familie und Angehörige eingeladen waren. Die genauen Details der Beerdigung und der Ort wurden aus Sicherheitsgründen geheim gehalten, um zu verhindern, dass Fans oder Medienvertreter die Zeremonie stören. Der Tod von Tupac löste eine Welle der Trauer und des Gedenkens in der Hip-Hop-Community und darüber hinaus aus. Fans, Künstler und Medien drückten ihre Trauer über den Verlust eines so talentierten und einflussreichen Künstlers aus. Nach Tupacs Tod eskalierte die Rivalität zwischen der Ost- und der Westküste im Hip-Hop-Bereich noch weiter. Es gab Spekulationen über die mögliche Beteiligung von Rivalen oder die Fortsetzung von Konflikten, die bereits zu seinen Lebenszeiten bestanden hatten. Es wurden mehrere posthume Alben von Tupac veröffentlicht, die Material enthielten, das er vor seinem Tod aufgenommen hatte. Diese Veröffentlichungen trugen dazu bei, sein musikalisches Erbe am Leben zu erhalten. Die Ermittlungen. Die Ermittlungen wurden durch eine mangelnde Zusammenarbeit von Zeugen und potenziellen Informationen erschwert. Viele Personen, die möglicherweise Informationen über den Vorfall hatten, waren zögerlich, mit den Ermittlungsbehörden zu sprechen. Das führte dazu, dass es zahlreiche Theorien und Spekulationen darüber gab, wer für den Angriff verantwortlich sein könnte. Aufgrund der angespannten Rivalität zwischen der Ost- und der Westküste in der Hip-Hop-Szene gab es Vermutungen über mögliche Täter aus beiden Lagern. Die Ermittler hatten Schwierigkeiten, konkrete Beweise zu sammeln, die zu einer Identifizierung der Täter führen könnte. Es gab keine klaren Videoaufnahmen oder Zeugen, die eine genaue Identifizierung der Angreifer ermöglichten. Einige Zeugen und Informanten hatten Angst vor möglichen Repressalien und schützten ihre Identität. Dies erschwerten die Ermittlungen zusätzlich. Die genauen Ereignisse während der Schießerei und die Aktionen der Beteiligten waren nicht klar dokumentiert, was die Ermittler vor Herausforderungen stellte. Es gab jedoch dennoch im Laufe der Jahre einige Verdächtige in diesem Fall. Orlando Anderson. Orlando Anderson, ein Mitglied der Southside Crips, wurde von einigen Verdächtigen in der Schießerei genannt. Es wurde berichtet, dass es eine vorherige Auseinandersetzung zwischen Tupac und Anderson gab, die zu einem möglichen Motiv für den Angriff führte. Anderson wurde jedoch nie offiziell angeklagt oder verurteilt. Sean Combs, auch bekannt als Puff Daddy und The Notorious Big, Biggie Smalls. Aufgrund der angespannten Rivalität zwischen der Ost- und der Westküste wurden Sean Combs, auch bekannt als Puff Daddy, und The Notorious Big, Big Smalls, von einigen als mögliche Auftraggeber oder Beteiligte an der Schießerei genannt. Es gab jedoch keine stichhaltigen Beweise für ihre Beteiligung. Stooge Knights. Stooge Knights, der Fahrer des Fahrzeuges, in dem Tupac Shakur während der Schießerei war, wurde ebenfalls als möglicher Verdächtiger oder Auftraggeber genannt. Es wurde jedoch keine ausreichenden Beweise gefunden, um ihn in Verbindung mit der Schießerei zu bringen. Es gab auch viele Theorien über unbekannte Täter oder Motive, die zu der Schießerei geführt haben könnten. Aufgrund der komplexen Dynamik und der anhaltenden Kontroversen in der Hip-Hop-Szene gab es zahlreiche Vermutungen darüber, wer möglicherweise für den Angriff verantwortlich sein könnte. Es ist wichtig zu betonen, dass keiner der oben genannten Personen jemals offiziell angeklagt oder verurteilt wurde und die genauen Umstände und Täter hinter der Schießerei bleiben bis heute unklar. 2017. Kathy D. mit bürgerlichem Namen Dwayne Kate Davis war ein Mitglied der Southside Crips, einer Gang in Los Angeles. Er war zudem der Onkel von Orlando Anderson, der in diesem Fall Hauptverdächtiger war. Er wurde im Zusammenhang mit dem Fall von Tupac Shakurs Tod genannt, insbesondere in Bezug auf die Theorien und Spekulationen über mögliche Beteiligung an der Schießerei. Es gab Gerüchte und Aussagen, die darauf hindeuten, dass Kathy D. möglicherweise Informationen über die Schießerei und die Beteiligten hatte. Im Jahr 2017 gab Kathy D. in einem Interview mit dem Journalisten Greg Kedding an. Kathy D. bestätigte seine Beteiligung an dem Mord im Interview mit The Art of Dialogue und erzählte, er habe sich zusammen mit Anderson im Auto befunden, als dieser die tödlichen Schüsse abgab. Kedding sagte, er könne nicht nachvollziehen, dass die Ermittler Kathy D. noch nicht befragt haben, insbesondere da dieser nun faktisch gestanden habe. Während des Gesprächs erinnerte sich Cassidy daran, dass Tupac aus dem Autofenster hing und zwei Frauen aus Huge Knights BMW anbrüllte. Nachdem Cathy sie bis zur Kreuzung von Flamingo und Coville verfolgt hatte, nahm Anderson die Waffe an sich. Cassidy behauptete, dass Tupac nach einer Waffe zu greifen schien, als er sie kommen sah. Aber Anderson hatte seine Waffe bereits im Anschlag. Zitat: Wir sind gerade bis zur Ampel gefahren, sie bogen rechts ab. Es waren ungefähr 17 Autos. Wir hielten gerade in der Ghost Lane und sahen sie. Der erste Schuss traf Big Boy, auch bekannt als Huge Knight, in den Kopf. Ich dachte, er wäre tot. Er fährt fort. Zitat: Er hat Tupac jedenfalls nicht als Schutzschild benutzt, wie alle anderen erzählen. Dem Mann wurde schließlich in den verdammten Kopf geschossen. Huge Kopf hing nach dem ersten Schuss einfach nur hinunter, während die nächste Kugel Tupac traf. Und er versuchte einen Breakdance zu machen, also den Kugeln auszuweichen. Er versuchte, denke ich, auf den Rücksitz zu springen oder so. Sah aus, als wollte er aufspringen, aber die Kugeln trafen ihn trotzdem. Sobald die Windschutzscheibe herausgeschossen war, war es vorbei. Cathy prahlte damit, dass sie sich, nachdem sie entkommen waren, erst einmal besoffen hatten und danach feierten. Cathy D. gab auch an, dass er für das Verstecken der Mordwaffe verantwortlich war und sagte: Ich habe sie auf dem Reifen eines der Autos auf dem Parkplatz gelassen. Obwohl viele Leute das Las Vegas Metropolis Department auf Cathy D.'s Interview aufmerksam gemacht hatten, wurde nichts unternommen, was Kadig frustrierte. Er verlangte, dass Cathy D. sofort verhaftet wird. In einem Fernsehinterview machte er dazu seinen Standpunkt deutlich. 2023. Es gab im Laufe der Jahre immer wieder Gerüchte und Berichte über mögliche neue Erkenntnisse oder Durchbrüche in den Ermittlungen, aber bisher wurden keine stichhaltigen Beweise oder Festnahmen vorgenommen, um den Fall abzuschließen. 20.07.2023. Die Polizei von Nevada erlässt einen Durchsuchungsbefehl im Rahmen der Ermittlungen zum Mord an Tupac bei Cathy D. Hier soll unter anderem nach Laptops und anderen elektronischen Gegenständen gesucht werden. Davis war einer von vier Personen, die laut Polizei im Fahrzeug des Verdächtigen saßen, als Shakur bei einer Schießerei aus einem vorbeifahrenden Auto in Las Vegas getötet wurde. Die Ermittler suchten außerdem nach Notizen, Schriften, Geschäftsbücher und anderen handschriftlichen oder getippten Dokumenten zu Fernsehsendungen, Dokumentationen, YouTube-Episoden, Buchmanuskripte und Filme über den Mord an Tupac Shakur. So hieß es im Haftbefehl. Bei der Durchsuchung von Davis House in Henderson, etwa 15 Meter südlich von Las Vegas, wurde ein Pokéball-USB-Laufwerk, ein schwarzes iPhone in einer schwarzen Hülle, ein goldenes iPad mit kaputtem Bildschirm, ein goldenes iPad in einer rosa Hülle und ein lilafarbenes iPad gefunden. Unter anderem ein Toshiba-Laptop, heißt es im Durchsuchungsbefehl. Ein weiterer Toshiba-Laptop, eine Toshiba-Festplatte und ein HP-Laptop wurden ebenfalls in den von Ermittlern beschlagnahmten Gegenständen aufgeführt. Das Buch Compton Street Legend, Co-Autor von Cathy D., ein Vibe-Magazin mit Shakur, angeblich Marihuana und Kübel mit Fotos darin, wurden ebenfalls beschlagnahmt, heißt es in dem Haftbefehl. Rückblick 1997. Am 9. März 1997, etwa 6 Monate nach dem Tod von Tupac Shakur, wurden The Notorious Big in Los Angeles, Kalifornien, in einem scheinbar zufälligen Drive-By-Schießerei ermordet. Er wurde auf dem Weg zu einer Party erschossen. Sein Tod löste eine Welle der Trauer und Bestürztheit aus und hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Hip-Hop-Community. Ähnlich wie im Fall von Tupac Shakur blieben die Ermittlungen zu Biggie Smalls Tod schwierig und komplex. Es gab viele Theorien und Spekulationen über die möglichen Täter und Motive hinter seiner Ermordung. Trotz intensiver Bemühungen blieb der Fall ungelöst und die genauen Umstände seines Todes wurden nie endgültig aufgeklärt. Der Tod von The Notorious Big und seine Ermordung sind bis heute Teil der Hip-Hop-Geschichte und haben seinen Status als einer der größten und einflussreichsten Figuren in der Musikwelt weiter verstärkt. Rückblick 1998. Im Jahr 1998 wurde Orlando Anderson in einem völlig anderen Fall getötet. Er wurde in einem Streit vor einem Einkaufszentrum in Compton, Kalifornien erschossen. Die genauen Umstände seines Todes wurden untersucht, aber es gab keine direkte Verbindung zwischen seinem Tod und dem Fall von Tupac Shakur. So, das war die Geschichte von Tupac Shakur. Wie ihr hört, ist der Fall noch lange nicht beendet. Aktuell laufen ja noch die Ermittlungen für Cathy D. Beziehungsweise, glaube ich, ist er mittlerweile auch in U-Haft. Da gibt es leider nicht so viele Informationen. Ich denke, da wird auch sehr, sehr viel gerade aus der Presse rausgehalten, um einfach in Ruhe ermitteln zu können. Ihr könnt mir ja gerne mal in Instagram unter diesem Beitrag zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge schreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet, ob ihr das damals aktiv mitbekommen habt, ob ihr später erst davon so richtig involviert wart oder ob ihr generell überhaupt schon mal was davon gehört habt. Außerdem würde ich gerne wissen, was ihr zu der ganzen Sache sagt. Also, wen habt ihr da als Hauptverdächtigen im Blick? Ich für meinen Fall finde es auf jeden Fall sehr merkwürdig, dass die Mutter von The Notorious Big diejenige war, die den Notruf abgesetzt hat und halt zufällig auch in der Nähe der Schießerei war, wo halt ihr Sohn angeblich mit drin verwickelt sein soll, laut Polizei bzw. laut Hörensagen. Und das ganze Geständnis halt jetzt von Kathy D., da fragt man sich natürlich, warum nach all den Jahren dazu jetzt so viel Informationen noch kommen, was für einen Nutzen er davon hat. Ich meine, im Endeffekt bringt es nicht mehr so viel, weil der angebliche Schütze ja schon 1998 gestorben sein soll und dementsprechend dafür nicht mehr verurteilt werden kann. Generell kann er ja aber noch dafür verurteilt werden, da er ja anscheinend mit im Wagen saß und die ganze Zeit davon wusste, außerdem die Tatwaffe versteckt hat und so weiter. Deswegen bin ich sehr gespannt, was der Fall noch so ergibt. Ihr werdet definitiv ein Update dazu, wenn es ein Update gibt, auf meinem Instagram-Kanal dazu bekommen. Eventuell mache ich hier auch nochmal eine etwas längere Update-Folge zu all den Fällen, wo es jetzt ein Update gibt, wie zum Beispiel auch dem Snapchat-Fall. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst es mich gerne in den Bewertungen oder auf Instagram wissen. Ich höre mir immer gerne euer Feedback an und möchte gerne auch wissen, welche Fälle ihr gerne als nächstes hören möchtet, wie euch dieser Fall gefallen hat und was man noch ändern könnte. Das war's auf jeden Fall wieder mit der Folge von heute und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Kick it, all eyes on me. Little life is a thug, nigga. Until the day I die. Little life is a